Liebe Freundinnen und Freunde, es freut mich, euch zu unserem Pesach-Vorbereitungsschiur plaudern, eigentlich Q&A, ja, das ist die Gelegenheit ist, um Fragen zu stellen, begrüßen zu dürfen. Ich werde mal anfangen mit zwei, drei Punkte, und dann hoffe ich, dass wir von hier an das weitermachen. Die erste Sache ist, bezieht sich auf dem Seder. Nicht, dass das die erste Priorität ist. Bis dem Seder haben wir noch Zeit. Wir wollen jetzt Pesach vorbereiten. Aber Menschen stellen sich die Frage, wie ist es denn möglich, um den Seder alleine oder zu zweit oder zu drei vorzubereiten? Braucht man hier nicht Kinder, die man Ishtana sagen und so weiter? Also ich möchte erstens eine faszinierende Quelle zeigen. Die werden wir ein anderes Mal weiter analysieren, aber ich will nur zeigen, dass die Überlegung existiert. Wie machen wir das? So hier. Das ist jetzt diesmal mit englischer Übersetzung. Psachim, das ist der Talmud, Traktat zu Pesach 116a. Matnitin, also Mishnah. Masgulo Kosheni. Hat man den zweiten Becher eingeschenkt. Der erste Becher, wir werden ja zu Pesach vier Becher Wein getrunken. Und da muss man auch bemerken, dass es Wein trinken in diesem Fall ist eine rituelle Sache. Das heißt, es geht nicht darum, ob ich jetzt Lust habe oder nicht Lust habe, ich möchte viel trinken oder wenig trinken, sondern es gibt eine vorgeschriebene Quantität, die zu trinken ist. Man soll nämlich jeweils den Becher füllen. Also füllen heißt nicht, wie man normalerweise ein Weinglas füllt, sondern wie bei Havdalah, voll. Und davon soll man die Mehrheit dreimal austrinken. Und zum vierten Mal soll man ihn vollständig austrinken. Und daher soll man ein bisschen klug sein und nicht die allergrößte Becher nehmen. Es gibt diese Becher, da steht 10 cc drauf und der Becher ist so groß, dass man eine ganze Weinflasche drin schütten kann. Das ist eben nicht, was wir für die Abakosot wollen, sondern einen kleinen Becher, der eben 10 cc haben soll, weil die Minimumgröße ist ein sogenannter Reviit, und nach der breitest bekannten Meinung ist ein Reviit, also als Minimum alachisch, ist die Meinung von Rav Chaim Neu, der das abgemessen hat auf Basis, also das ist auf Basis von einer Aussage von Rambam, der auch mit Archäologie zu tun hat, dass das 86 Milliliter sind, also 9 cc fast. Dann nehmen Sie einen Becher, der 10 cc hat, der ist groß genug, und wenn Sie jetzt einen Becher nehmen, der für eine ganze Cola-Buchse gereicht, der hat eine Drittel Liter, und Sie wollen das viermal austrinken, dann werde ich ein bisschen entsetzt sein, dass es unmöglich ist, Yom Tov ein Bild, also nicht erlaubt ist, ein Bild zu machen, wie Sie sich dann versuchen, gerade zu gehen zu Hause. Und wenn das nicht ist, was Sie wollen sich nicht besaufen, ich empfehle das auch nicht, bitte kleinere Becher nehmen, aber dennoch 10 cc, damit Sie die ganze 86 Milliliter von einem Reviit haben. Aber da heißt es, das erste Becher ist für Kiddush, Masgulo Kosheni, zweite Becher ist für Magid. Das ist das längste Teil der Agadah. Vechana ben Shuel, hier stellt der Sohn eine Frage, also das Kind stellt eine Frage. Shuel Aviv, er fragt dem Vater. Und was ist, wenn das Kind nicht weiß? Wie häufig haben wir schon Kinder gesehen, die einfach beim Seder sitzen, sie haben nie gelernt, um Manisch danach zu singen und kennen das aber. Nee, man muss es ja auslehren. Wenn das Kind nicht selbst gescheit genug ist, um selbstständig Fragen zu stellen, aviv melamdo, tut der Vater ihm lehren. Es wäre aber ein Fehler zu glauben, dass hier gemeint ist, dass das Kind unbedingt Manisch Tana sagen soll. Das Manisch Tana ist ein nettes Lied, das eigentlich sollten wir es nicht brauchen. Wir dürfen es dennoch singen, es ist nicht verboten, es zu singen. Aber die Idee ist, dass wir Neugier erwecken und dass die Kinder tatsächlich Fragen zum Seder stellen. Nicht antworten, nicht, dass sie von der Schule kommen und sie haben in der Schule 25 verschiedene Erklärungen gelernt. Nee, die Eltern sollen antworten können, das Kind soll Fragen haben. Man soll die Neugier erwecken. Aber wenn das Kind keine Fragen hat, dann kommt Manishtana dazu. Was sind die Fragen, Manishtana Laila? Sie sehen, das ist eine Mishnah. Das ist nicht so neu, das war schon eine längere Zeit. Manishtana Laila, Sehme Kola Lilot, Sehme Kola Lilot, Anu Ochlim Chametz Umatzah. Das kennen wir alle. Alayla ze, alayla ze, kulo matzah. Shebechol alelot anu ochlim shaar, yerakot, ja. Also so, immer achten wir nicht drauf, ob wir jetzt Chametz oder Matzah essen oder was für Grünzeug, was für Gemüse wir essen. Alayla ze maror, wir achten darauf, dass wir maror essen. Shebechol alelot anu ochlim basar tzali shaluk umbushal. Jeden Abend essen wir nach Lust. Gebratenes Fleisch, gekochtes Fleisch oder wie heißt es, leicht gekochtes Fleisch. Laila, se, heute Nacht, Kulotzali, essen wir nur gebratenes Fleisch. Habt ihr das letztes Jahr gehört oder gesagt?
Ja.
Nicht? Ah, das ist komisch. Hier steht das. Shebechol alelot anu matbilim pamachat. Höchstens tun wir einmal so eine Soße anbieten für das Brot. Alayla ze, heute Stepamim tun wir zweimal eintunken. Unser Manishtana ist natürlich ein bisschen anders. Dieser Manishtana wurde zwar in der Mishne aufgenommen, das vor 1800 Jahren. Das Material ist wesentlich älter. Es ist Torah Shebe Alpeh. Und es geht zurück zu Zeiten von Beit HaMikdash. Und dann hat man diese Frage hier, die sich auf den Pesach-Opfer bezieht. Und wir dafür ersetzen diese Frage mit der Frage, wie wir uns hinsetzen beim Seder. Aber so oder so, es geht darum, dass Fragen gestellt werden, Neugier erweckt wird. Und wenn der Neugier fehlt, dann tut man eigentlich leeren Fragen zu stellen. Das ist die Mishnah, ulefi dato shel ben aviv melamdo, was man dem Kind auslehrt, ist je nach, was es fassen kann. Und matril begnut umsehem beshevach, das haben wir in unserer Agada so schön ausgelegt. Das ist ein Beitrag von Ruth. Dass in der Agada erzählen wir erstens, von welchen armseligen Zuständen wir gekommen sind. Nicht nur armselig im Sinne von, dass wir Sklaven waren, sondern dass wir auch anfänglich, also der Vater von Abraham war was? War ein Götzendiener. Und man geht so weit, dass man Gott dann dankt für alles, was er uns getan hat. Das ist der Kerntext aus dem fünften Buch Mosche, den wir im Magid-Teil erläutern. Das können wir noch nächste Woche weiter erläutern. Mir geht es darum, dass ihr alle gesehen habt, dass erstens Neugier im Zentrum steht, dass Manishtana dabei ist, wenn eben wir es nicht anders können. Und zweitens, hier ist der Hammer, Tanur Rabbanan, the sages taught, die Weisen lehrten, Chacham b'no shoalo. Wenn der Vater ein Weiser ist, dann tut der Sohn ihm Fragen stellen. Toll, ja? Der Vater ist sehr gelehrt, man kann ihm alle Arten Fragen stellen, oder die Mutter ist sehr gelehrt. Dann stellen die Kinder Fragen, wie Meno Chacham. Ja, er ist nicht so, Entschuldigung, wenn der ich habe es falsch ausgelegt. Wenn der Sohn Chacham ist, dann stellt er Fragen, wie Meno Chacham. Wenn der Sohn ist nicht so klug, er stellt nicht solche großen Fragen. Ich tue Schulto, dann kann die Frau kann den Mann fragen, sie ist doch sicher klug. Wie im Lav, wenn die Frau nicht da ist, er ist alleine. Er hat keinen Sohn, er hat keine Frau. Warum? Entweder ist das noch eine Person, die Single ist. Es ist die Frau selbst übrigens. Das macht ja nicht aus. Und der Mann kann ihr was fragen. Eine Person alleine. Das kann eine junge Person sein, das kann eine ältere Person sein. Es macht nicht aus. Vielleicht sind die Kinder aus dem Haus. Man ist gerade in Isolation wegen Corona. Bimlav hu shoele le'atzmo, tut der Mensch sich selbst fragen. Das ist, was wir hier für heute hervorheben wollen. Ups, wo sind wir gegangen? Bimlav hu shoele le'atzmo, ja, der Mensch stellt sich selbst Fragen. Das heißt, zwar wollen wir am liebsten mit der Familie alle gemeinsam sein, mit der Gemeinde, viele Leute zusammen. Und ein idealer Korban, Seder ist einer, den wir heute nicht haben, aber mit dem Korban Pesach, das heißt mit genug Menschen, um ein ganzes Schaf aufzuessen. Aber es kann auch vorkommen, dass ein Mensch alleine den Seder macht. Das war schon vorgesehen in der Verordnung. Also, es ist unangenehm, es ist nicht nett, es ist nicht, was wir wünschen, aber wir wollen gesund bleiben. Und wir schätzen, dass unsere Weisen uns ein Rezept vorgelegt haben, dass auch alleine es möglich ist, einen Zeder zu halten oder auch zu zweit. Lieber, natürlich wollen wir viele Kinder dabei haben, natürlich wollen wir weise Menschen dabei haben, neugierige Menschen dabei haben, Menschen, die zum ersten Mal den Zeder entdecken. Wenn es nicht geht, wie im Lavu Shoel Le'atzmo. So, das werden wir noch weiter ein anderes Mal versuchen zu vertiefen. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt bezieht sich jetzt auf den Pesach-Vorbereitungen. Ich will nur ganz allgemein schildern, damit ich hoffe, auch Neugier zu erwecken. Von der Tora her gibt es ein sehr strenges Verbot, Metz zu essen. Das ist so streng, das kennen wir von gar keinen anderen Nahrungsverboten. Der Verbot, Chametz zu essen, ist so streng. Erstens gehört das zu den strengsten Kaschrut. Also Chametz zu Pesach zu essen, ist noch schlimmer als Schwein zu essen. Es ist noch schlimmer als ich weiß was zu essen. Es ist ein Isur Karet. Sollte jemand absichtlich Chametz zu Pesach essen, wenn es nicht halachisch erlaubt ist, also nicht, wir sprechen jetzt nicht von einer Person in Lebensgefahr, sondern wenn es nicht halachisch erlaubt ist, dann verletzt man ein Verbot, auf dem es eine himmlische Karetstrafe gibt. Eine himmlische Todesstrafe. Warum das so ist, der liebe Gott ist ja Gott aller Menschen. Wir glauben, sind fest überzeugt, es gibt nur einen einzigen Gott. Es ist nicht so, dass es einen Gott für die Juden gibt und einen Gott für die Moslems und einen Gott für die Christen und einen Gott für die Chinesen und einen Gott für die... Nee, es gibt einen einzigen Gott. Es gibt dazu übrigens eine sehr schöne Szene im Film Rabbi in the Far West oder Frisco Kid, das ist der gleiche Film, wo er bei den Indianern ankommt und sie fragen ihn über seine Götter und sagt er, my God is also your God. Und die Indianer können das irgendwie nicht fassen, ja, das sind ja Polytheisten. Aber es stimmt, es gibt nur einen einzigen Gott für alle. Und vielleicht habt ihr das Bild gesehen, das in den Nachrichten kursiert hat. Vor einigen Tagen wurde es geschnappt, wo zwei Leute, die ein Team bilden in Magen David Adom, eine kleine Pause gemacht haben, um zu beten. Der eine mit seinem Talis und der andere mit seinem Teppich. Und in unterschiedlichen Richtungen, weil der mit dem Talis richtet sich nach Jerusalem. Und der andere nach Mekka, und das war gerade nicht, die waren nicht in Tel Aviv, wo das beide in der gleichen Richtung ist, sondern anderswo, wo eben die Richtungen unterschiedlich sind. Und dann hat, ich glaube, das war CNN, ich weiß es jetzt nicht mehr, geschrieben, der Jude betet zu seinem, das war ein sehr schönes Bild, der Jude betet zu seinem Gott, und der, was für einen Namen gegeben hat, weiß ich jetzt nicht, und der Moslem zu Allah. Nur einen Gott. Es gibt nicht unterschiedliche. Und übrigens, da würden Juden und Moslems auch gestehen, wir beten den gleichen Gott an, auch wenn wir andere Gottesvorstellungen haben. Und das wird jetzt sehr wichtig. Warum? Moslems, Chinesen, Afrikaner, Hindus, alle haben von der Torah keine Mitzvah, um Pesach zu halten. Sie haben auch sämtliche Mitzvot der Torah, die nicht zu den sieben noachidischen Mitzvot gehören, nicht. Einzig Am Israel hat diese Pflicht. Aber wenn Gott der Gott aller Menschen ist, wozu haben nur wir diese Mitzvot? Die Antwort ist, wir haben eine besondere Beziehung mit Gott. Wir haben das schon häufig kommentiert. Ich möchte jetzt das Bezug nehmen auf Yetziat Mitzrayim. Gott ist der Vater aller Geschöpfe. Gott ist unser Schöpfer von allen. Ist unser Gott von allen. Gott hat aber uns, das jüdische Volk, aus Ägypten herausgeführt. Und damit entstand, auf Basis schon von früheren Versprechen mit den Stammvätern Abraham, Isaac und Jakob, eine besondere Beziehung. Und diese Beziehung, ja, führt dazu, dass wir auch besondere Mitzvot haben. Pesach ist deshalb die Basis von unserer ganzen Schmirat HaTorah. Alles, was wir durchs Jahr tun, entsteht durch Yetziat Mitzrayim. Gott hat uns aus Ägypten herausgenommen, herausgeführt, brachte uns bis zum Fuß des Berg Sinai, offenbarte sich da, dort vor uns und von dort an geht die Geschichte weiter. Und deshalb gibt es so, so viele Mitzvot, die sich auf Yetziat Mitzrayim beziehen. So viele Mitzvot, die dafür sorgen, dass wir das nicht vergessen und dass wir das wieder lebhaft machen. Jährlich haben wir noch eine extra Infusion von Pesach und von Yetziat Mitzrayim Erinnerungen durch Pesach. Und da spielt eben Chametz eine riesige Rolle. Die, wir wollen ja nicht nur einfach sich erinnern, ja, ja, es gab so eine nette Geschichte. Wir wollen es wieder leben und das Chametz-Verbot kommt dafür. Und da gilt auch noch, das sogenannte Chametz ist etwas in der Sprache von unseren Weisen, Lav Bedile in Sheminei. Die Menschen sind nicht davon abgegrenzt. Chametz essen wir durch das Jahr. Wenn wir uns jetzt irgendwo an einen Tisch setzen, im Bahnhof, ja, gibt es irgendwo eine Bank mit einem Tisch oder im Park. Und an einer Seite sitzt ein Jude mit seinem koscheren Essen, an der anderen Seite sitzt vielleicht ein Bekannter, nicht Jude, der, ich weiß was, Schweinebraten isst. Selbstverständlich kommen wir nicht in Versuchung, ein Stück Schweinebraten zu essen, weil wir essen nie Schwein, Gott behüte. Aber Chametz essen wir immer. Und deshalb gibt es viele, viele Halachot, die dazu, uns dazu ermuntern, fördern, dass wir eine stärkere Grenze zwischen Pesach und dem ganzen Jahr machen sollen. Und deshalb ist Chametz so, so streng. Die Tora behandelt es so, so streng, dass es nicht nur verboten ist, es zu essen, sondern es zu besitzen. Und daraus folgen alle anderen Halachot. Das heißt, wenn wir jetzt an Shopping für Pesach denken, warum wir so genau achten, dass alles 101% koscher für Pesach ist, weshalb es solche Minhagim wie Kitniot gibt, die wir auch besprechen können, wo Ashkenazim und vielen Sephardim eben nicht alles, das nicht Chametz ist, essen. Ja? Es gibt viele Sephardim, die essen nur kein Chametz. Aber sie essen, ich habe Cousins, die essen Reis und Mais und ich weiß was. Und die leben in Mexiko. Und wenn man ihren Pesach-Tisch anschaut und ihn mit einem normalen Schabbes-Tisch vergleicht, dann kann man keine Differenzen sehen, mit Ausnahme, dass wenn man Mozi macht, ja, neben den Tortillas gibt es, wenn man Mozi macht, statt zwei Chalot gibt es Matzot. Das ist die einzige Differenz, alles andere ist gleich. Ich habe auch andere Familienmitglieder, die ebenfalls Sephardim sind, die würden nie Kitniot essen. Die würden kein Reis essen, die würden keine Kichererbsen essen, keine, ich weiß, keine Bohnen und weiß was, eine ganze Menge. Also es ist nicht so, dass alles Sephardim Kitniot essen und nur Ashkenazim nicht essen. Und der Grund, dass wir überhaupt solche Minhagim haben können, ist, weil eben Chametz in der Torah als etwas behandelt wird, das so, so streng ist, von dem wir uns so, so weit zurückziehen sollen. Das waren die zwei Einführungen. Und jetzt möchte ich gerne mal Fragen hören und ich werde dazwischen auch Fragen, die ich bekommen habe, hineinfädeln. Wer möchte der Erste sein, der sich anmeldet? Alle haben Angst. Also, die erste Frage, die ich bekommen habe, bezieht sich auf Quinoa. Alle wissen, was Quinoa ist?
Ja.
Quinoa. Quinoa ist so eine dieser für uns neuen Nahrungsmittel. Das kommt aus Südamerika, im Gebirge. Also, das sind Dinge, die vor 20 Jahren wusste keiner, was das ist. Vielleicht gab es einige Leute, die das im Reformhaus gesehen haben. So diehard, sehr Reformhaus gerichtete Konsumenten. Aber sonst wusste keiner, was das ist. Und ungefähr vor 20 Jahren hat es angefangen, bekannt zu werden. 20, 22 Jahren. Es sind ganz, ganz kleine Körner, die von einer Pflanze kommen, die allerdings mit Getreide nichts zu tun hat. Also es sieht aus, auf den ersten Blick, wie dass es Getreide sein könnte oder wenigstens Kitniot. Die Körner sind kleiner als Gerste und Gerstenkörner sind nicht groß. Und es hat aber gar nichts mit Getreide zu tun. Es ist nicht einmal wie Mais, das ein Pseudogetreide ist. Das ist wächst auch so ein Gras, das so hochwächst mit oben so diese Ähren. Quinoa ist Familie von den Rüben. Das hat überhaupt nichts mit Getreide zu tun. Allerdings gibt es ja den Minhag von Kitniot. Der Minhag von Kitniot, woher er stammt, ist auch interessant. Aber erstens, was ist der Minhag? Der Minhag von Kitniot ist, dass es eine Menge Nahrungsmittel gibt, die insbesondere von aschkenasischen, aber auch von vielen sephardischen Juden zu Pesach nicht gegessen werden, weil eine von drei Dingen da stimmen. Entweder können sie leicht mit Chametz verwechselt werden oder sie können sie sind häufig mit Chametz vermischt, ja, oder sie werden so verarbeitet, dass sie nach der Verarbeitung mit Chametz verwechselt werden können. Also ein Beispiel von was leicht mit Chametz verwechselt werden kann, nehmen wir mal Pseudogetreide, Reis. An sich, jemand, der sich nicht botanisch besonders gut auskennt, da sind so kleine Körner, aus denen man Papp machen kann, aus denen man Auflauf machen kann, aus denen man ein Brot machen kann, so Fladenbrücken. Was ist die Differenz? Und tatsächlich gibt es auch eine Meinung im Talmud, dass in Kombination Orez, also vermutlich Reis, mit Getreide, mit Weizen, Chametz wird. Das heißt, es ist so halbwegs Getreide. Es gibt auch Dinge, die gemeinsam verarbeitet werden. Da kann ich so nicht dir, jene Familienmitglieder, die Sesam gegessen haben oder Sesam essen, schauen es sehr genau, auch Reis, schauen es sehr, sehr, sehr genau nach, um sicher zu sein, dass keine Vermischung stattgefunden hat. Warum? Weil die Säcke, in welcher das traditionell war, das erst so, die Säcke, diese 25 Kilo Säcke aus Jute oder anderem Stoff, in dem man diese Körner lagert und transportiert, die hat man manchmal, man hat sie wieder verwendet. Und einmal konnte sie für Weizen verwendet werden und einmal für Reis und einmal für Gersten und einmal für Sesam und einmal ich weiß was. Heutzutage ist das natürlich kein ein kleineres Problem, aber heutzutage stimmt noch immer, und das ist interessant, das gilt sogar bei Quinoa, dass man nebeneinander häufig zwei verschiedene Arten Pflanzdingen einpflanzt, anbaut. Warum? Wenn wir jetzt etwas ganz Teures anbauen, und dann wollen wir möglichst alles ernten, um es zu verkaufen. Mhm. Aber was soll man tun, dass es nicht nur für Menschen schmeckt, sondern die Vögel, die essen auch gerne alle Arten Körner. Und deshalb gibt es Orten zum Beispiel, wo Quinoa in der Nähe von, also in der Nähe von Quinoa Gerste angebaut wird, in der Hoffnung, dass die Vögel eher die Gerste wählen als die Quinoa. Weil Gerste wesentlich günstiger ist, also bringt weniger Profit als Quinoa. Die dritte Variante, Verarbeitung, also ganz interessant, unter den sephardischen Juden, die Kitniot essen, gibt es eine komische Gruppe, das sind die tunesischen Juden. Die tunesischen Juden essen alles, das nicht Chametz ist, mit einer Ausnahme, eine Art Kitniot essen sie nicht. Sie essen Reis, sie essen Hirse, aber keine Kichererbsen. Hm. Warum nicht? Man muss verstehen, jemand ist zu Gast bei einer ganz frommen Familie und kommt ein bisschen früher, wenn man noch daran ist, das Essen vorzubereiten. Yom Tov darf man ihr Essen vorbereiten. Oder es ist Chol HaMoed, macht das. Und hört, wie ein Mitglied des Haushaltes einem anderen Mitglied des Hauses sagt, gib mir bitte die Kichererbsen. Aber auf Hebräisch, wie heißen die auf Hebräisch? Also man könnte sagen Hummus, aber das stimmt nicht. Es ist nicht mit einem Chaf geschrieben, es ist Hummus. Aber noch wichtiger, Hummus, und wie nennt man das andere, das Chametz ist Hamis. Ein Sadi ist ein emphatischer S. Das heißt, die Differenz zwischen Hamis und Hummus ist klein. Und jetzt hört jemand das beim Rabbiner und er hört, wie der seiner Frau sagt, Auvati, Evwa Hummus. Er hört Hamis. Hamis, also erster Tag besser darf man nicht, zweiter Tag besser darf man nicht, Cholamot darf man Hamis essen. Ist gewaltig. Oder jemand ist zu Hause und jemand im Haushalt glaubt, Hamis gehört zu haben, wenn der andere für Hummus gefragt hat und glaubt, okay, jetzt darf man vom Nichtjuden, was man verkauft hat, aufsperren. Und rauskommt der Chametz. Also aus diesem Grund essen tunesische Juden bis heute keine Kichererbsen. Natürlich ist nicht bei jedem heutzutage, dass man so redet, nicht mit diesem Akzent. Und es ist nicht immer, bei diesem Minagim geht es nicht darum, dass jetzt jede Sekunde eine große Gefahr besteht, dass man etwas verletzen soll. Es ist ein Minhag, weil es dazu kommen könnte. Ja? Daraus wuchs ein Minhag, aber dann steht der Minhag alleine. Und das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Der Minhag steht, er steht seit Jahrhunderten, er stützt sich möglicherweise auf diese Meinung, die ich erwähnt habe, dass wenn Getreide mit anderen Zutaten, mit Kitniot vermischt wird, dass es möglicherweise gemeinsam Chametz wird. Und deshalb steht dieser Minhag. Aber es ist ein Minhag, es ist nicht Wissenschaft. Es ist nicht eine normale Halacha. Und das heißt, dass die Logik, die wir normalerweise in der Halacha kennen, im Minhagim nicht zwingend anwendbar ist. Ich gebe mal ein kleines Beispiel. Aus Chametz macht man Mehl. Aus Kartoffeln macht man auch Mehl. Und alle wissen, dass Kartoffeln am Pessach erlaubt sind. Es gab eine Kontroverse. In Westfalen hatte man vor 200, 300 Jahren etwas gegen Kartoffeln am Pessach. Aber das war damals, es ist nicht, der Konsens ist nicht so. Warum? Kartoffeln existierten zur Zeit, als der Minhag entstand, existierten in Europa nicht. Die kommen aus der neuen Welt. Übrigens haben sie auch anders ausgesehen. Und deshalb konnte so ein Minhag noch nicht entstehen. Und dann war die Frage, hat man es als Erweiterung des Minhags aufgenommen oder nicht? Ein berühmter Autor, der Meinung war, man sollte eben keine Kartoffel zu Pessach essen, war Rabbi Avraham Danzig, der ein halachisches Werk geschrieben hat, das heißt Chaye Adam. Übersetzt, alle wissen, Chaye Adam, das Leben des Menschen. Und man hat dann gewitzelt, er kann Kartoffel zu Pessach nicht verbieten, weil Chaye Adam davon abhängig ist. Leben des Menschen, aber auch ein Buch. Von was werden wir leben, wenn es keine Kartoffeln gibt? Also Gott sei Dank, diese Meinung hat sich nicht durchgesetzt. Es ist nur Fleisch mit Eier. Und also das ist ein Beispiel, wo eben der Minhag nicht logisch ist, sondern er ist, wie er ist. Andererseits ist Mais auch ein neues Nahrungsmittel aus Amerika, das wir nicht kannten. Und der Konsens hat sich durchgesetzt, dass Mais als Pseudogetreide anerkannt wird und Mais essen wir wegen Kitniot nicht. Ja? Soja, Bohnen sind zu Pesach aus diesem Grund, bei Ashkenazim werden sie nicht gegessen. Sojabohnen sind nicht genau von der gleichen Familie, aber dennoch bleibt man von Soja fern. Also das wird auch als Kitniot betrachtet. Aber das heißt nicht, weil es keine große Logik dahinter gibt, sondern es ist einfach, was der Minhag ist. Das heißt nicht, dass jede Sache, die eine gewisse Beschreibung entspricht, automatisch Kitniot ist. Ja? Es gibt also Diskussionen und das haben wir bezüglich Quinoa. Und es gibt solche, die sagen, naja, Quinoa wird so angebaut, dass manchmal Gersten nebenan angebaut werden. Das kann zu Vermischungsgefahr führen. Also lieber kein Quinoa am Pessach, es ist Kitniot. Und andere, die sagen, nee, Quinoa ist neu, das kannten wir nicht, es kann nicht vom Minhag verboten sein. Und deshalb erlauben wir Quinoa zu Pessach. Die Oyu zum Beispiel hat lange damit den Kopf gebrochen, aber der Posek der Oyu, Rav Herschel Schächter, auch mein Lehrer, hat dann geurteilt, dass das erlaubt ist zu Pesach und dass es keine Kidniot ist. Andere Poskim, die gleich, also von gleicher, ich weiß nicht, wie man das Kaliber eines Posek misst, aber sagen wir mal vom gleichen Kaliber. Andere Poskim, ich glaube, Rav Heinemann vom Star K, auch von einem großen, eine große Kaschrut-Agentur, ist der Meinung, dass er sei doch Kidniot. Also es gibt verschiedene Meinungen. Wie gesagt, mein Lehrer ist der Meinung, dass es zu Pesach dennoch erlaubt ist. Aber man muss sehr genau achten, dass tatsächlich keine Vermischungen da ist, dass es ein hochkarätiger, reiner Quinoa ist. Die Körner von Quinoa sind klein genug und anders genug von Getreide, dass man es erkennen kann. Aber man soll doch schauen. In Amerika, also die OU sagt, man soll sich bitte Quinoa mit einem Herrscher kaufen. Das finden wir in Europa nicht und deshalb werde ich mal sagen, man schaut. Ich bin im Allgemeinen der Meinung, dass man nicht zu viele zusätzliche Kidniot finden soll, sondern der Minhag soll, man soll den Minhag respektieren, er ist ein ernster Minhag, aber es ist nicht so, dass man alles, was neu ist, das man finden kann, plötzlich irgendwo hineinschieben soll in Kidniot, weil es ist ein Minhag und wie gesagt, der Minhag ist, wie er ist, nicht, dass er mit einer Logik funktioniert. Also damit soll ich diese Frage beantwortet haben. Ich hoffe jetzt...
Also wie schaut man?
Ah, yeah. Ja, was ist die Frage?
Wie schaut man diese Kino, das nicht...
man öffnet das Mädchen und man tut es in den... Man wird es ja irgendwo in einem Topf, in einem Dessert, in einem Teller und man schaut das an, dass sie alle gleichwertige Körner sind und nicht etwas, das fünfmal größer ist. Mhm. Ich empfehle, wenn jemand diesen Heter von Rav Schechter nützen will und Quinoa auch als Aschkenase für Pesach zu essen, bitte das ein paar Tage vorher kaufen und das vergleichen mit Weizen. Das ist oder den Gersten. Das ist sehr leicht zu unterscheiden. Mhm. Wenn man nicht schaut, könnte es vermischt sein, aber es ist sehr leicht zu unterscheiden.
Ja? Also jedes kleine Stückchen, also jedes
man sieht es leicht, man tut es auf einem Teller, man sieht sehr schnell, ob da etwas ist. Wenn es jetzt nur ein, zwei Körner hoch ist oder drei Körner hoch ist, dann wird man sehr schnell sehen, wenn irgendein Körnchen dabei ist, das wesentlich größer ist als
andere. Naja.
Das ist nicht so schwer. Kauf so ein Päckchen und schau es an. Oder kauf es nicht.
Doch,
so,
ich habe noch eine Frage und zwar, zu mir kommt Montagabend der Adi Schwager zum Küche-Kaschern helfen. Jetzt habe ich mich gefragt, muss ich dann, wenn die Küche gekaschert ist, oder sollte man trotzdem auf die Arbeitsflächen, sollte man das trotzdem noch abdecken oder muss man das dann nicht?
Das kommt darauf an, aus was Ihre Arbeitsfläche gemacht ist. Es gibt Materialien, die kann man kaschern, es gibt Materialien, die kann man nicht kaschern. Oder man kann sie und man kaschert sie sehr ungern. Granit und Rostfreistahl kann man problemlos kaschern. Jetzt, ich bezweifle, dass Sie eine Rostfreistahlküche haben, das ist für Restaurants. Aber Granit haben Leute zu Hause. Also wenn Sie Granit haben, kein
Problem. Also so einen Marmorstein haben wir ja.
Marmorstein, ja, ja. Ja. Wenn es ja. Stein ist, ist okay.
Okay.
Wenn man hingegen diese Formica hat, also das ist gemahlenes Holz, das überdeckt ist mit so einer Kunststoffschicht, das ist, was ich habe, dann soll man das lieber überdecken, weil das zu kaschern,
Auch wenn man dort nicht kocht und nicht mit Essen arbeitet?
Man soll es lieber abdecken. Man kann es ja auf unterschiedlichen Arten abdecken. Wenn man sowieso darauf nicht direkt arbeitet, dann muss man
wir stellen nur Geschirr zum Trocknen dorthin.
Geschirr zum Trocknen ist gar nichts, das ist kein Problem.
Also man muss gar nicht überdecken dort?
Nein, aber dann heißt es nicht genützt. Aber wenn man dort man arbeitet, dann im Essen. Deshalb ist zu empfehlen, das irgendwie abzudecken. Aber natürlich, wenn jemand jetzt, ich habe mal ein kleines Beispiel. Wenn jemand direkt auf der Abdeckung Gemüse schneidet, es als Gemüsebrett nützt, oder direkt auf der Abdeckung manchmal Teig macht und das ja. Dann wird das direkt fürs Essen genutzt. Ja, dann muss man das verklebt abdecken. Warum? Weil man wird dort arbeiten und wenn es nicht verklebt ist, dann rutscht es ab.
Mhm.
Wenn man es nur nützt, um drauf die Töpfe zu stellen und was weiß ich, dann kann es reichen, dass man einfach ein Tuch drauf tut, ja, und dass man immer die Dinge nur auf dem Tuch stellt und damit ist die Sache geregelt. Das ist, man muss ja wissen, wie man lebt. Ja. Super Frage, danke. Hat noch jemand eine Frage? Ja? Nicht? Dann stelle ich mal Fragen.
Wie sagt man das? Between the cracks? Muss man jede Cracks zukleben oder bedecken?
Ja, das ist ein echtes Problem. Das ist auch, wenn man Messer versucht zu kaschern. Man kann ja Besteck kaschern, insbesondere wenn das Besteck ausschließlich aus Metall ist. Mhm. Wenn es einen Handgriff aus Plastik hat, ist nicht erwünscht, aber nach Bedarf kann man darüber reden. Aber was ganz, ganz wichtig ist, wenn man mit Handgriff aus Plastik ein Messer kaschert, dann muss man sehr gut darauf achten, dass es keine Spalte gibt, kein Loch, der sich mit der Zeit gebildet hat, zwischen der Klinge und dem Handgriff. Und es gibt ja verschiedene Modellen Handgriffe. Es gibt so Handgriffe molded, ja, das ist so drum gepresst worden. Und dort gibt es ziemlich wenig solche Möglichkeiten. Aber dort, gerade wo die Klinge hineinkommt, soll man schauen. Es gibt aber auch andere Messer, wo der Handgriff, also das Metall läuft durch bis zu Ende. Aber beim Handgriff gibt es so zwei Plaketten aus Holz oder aus Bakelit. Und die darin so dran geheftet wurden mit solchen Nagel, Klingennagel. Und dort muss man extra aufpassen, weil es eine ganze Fläche gibt, wo mit der Zeit der Handgriff lockerer werden kann und entsprechend sein Problem schaffen kann für Chametz. Rabbi Moshe Israel, der Ramo, sagt, dass eben wenn es solche Löcher gibt, dass man ein Messer nicht mehr kaschern kann, sei es denn, man würde mit einem Bunsenbrenner drauf also Feuer machen und dann bleibt vom Handgriff nicht sehr viel übrig. Das heißt, und das Gleiche auch für deine Frage, wenn wir jetzt nicht ein Messer, sondern was anderes kaschen, aber es gibt solche Löcher, dann wird das ein Problem.
Bei ich meinte nicht, darf ich es einfach zeigen, was ich meine? Jetzt, niemand soll bitte die Küche beurteilen, was ich zeige, es ist sehr schmutzig, okay? Aber ja, einfach die Augen zu machen. Ich meine zum Beispiel hier.
Ah, ja.
Dazwischen. Oder zum Beispiel hier. Oder ja, hier.
Okay, also nicht alle sind gleich. Man muss ja die Frage stellen, wo das Essen überhaupt kommen könnte. Aber tatsächlich, man kann dort, es ist hier nicht, man muss aufpassen, diese Dinge sind bei der Arbeitsfläche, sie sind nicht ein Messer. Das heißt, sie kommen nicht zwingend mit dem Essen in Kontakt, aber dennoch will man, dass das sehr rein ist und es wäre vorteilhaft natürlich, wenn man sowas ein bisschen zuklebt. Insbesondere dort beim dort, wo das Essen kommt. Also hinten beim Wand bin ich weniger scharf darauf. Es ist nicht so. Ich weiß nicht, wie das Essen dort ankommen soll. Aber wo man
auch beim Waschbecken, oder? Weil
nur beim Waschbecken ist ein guter Beispiel, wo man eigentlich man will zum Beispiel man öffnet ein Päckchen mit Hühnerfleisch, will es noch abwaschen und dann fällt es nach unten und man nimmt das wieder. Also es ist ein Ort. Ja, man will es wieder waschen. Aber dort soll es eigentlich extra, soll man extra drauf achten.
Wirklich, ich bringe kein Essen neben dem Waschbecken, okay. Außer was schon schmutzig ist.
Ich kann nur allgemeine Fragen hier antworten. Aber auch noch muss ich sagen, wir müssen darauf achten, es geht, wir wollen nicht ein unterschiedliches Maß für jeden haben, sondern wir wollen versuchen eigentlich, die Halacha will ein bisschen standardisiert sein, ja, dass es bei allen ein bisschen gleich ist. Und deshalb also ist schon zu empfehlen, dort darauf zu achten und und so möglich das zu verkleben.
Okay.
Sehr gut, also das ist toll. Mit Video kann man kann Dinge tun, die man in einem normalen Schuh nicht machen kann. okay, wie ist es mit Glas? Glas ist ein riesiges Thema. Warum? Zur Zeit des Talmuds gab es zwar Glas, aber nicht wie heute. Glas hat sich langsam entwickelt und Glas wurde anders angewendet in der Vergangenheit. Man hatte kein durchsichtiges Glas. Wenn Sie in Museen gehen, dann sehen Sie irgendwann so etwas, das sieht so aus wie aus Marmor. Und man sagt, dann steht dort, das ist ein Glasgefäß. Und dann schauen Sie genau, sehen Sie, naja, es geht ein bisschen Licht dadurch. Durchsichtiges Glas, wie wir es haben, ist erst langsam gekommen. Und auch Glas war sehr teuer. Und das heißt, dass fast keine Glasgefäße hatte. Und das hat unsere Weisen im Talmud für Pesach nicht besonders beschäftigt. Und deshalb steht nichts darüber im Talmud. Und in den Jahrhunderten nachher entwickelt sich die Glasindustrie und wird die Frage prägnant. Der Ritva, Rabbi Yom Tov Ben Avram aus Seville, Asvili, war der Meinung, dass Glas derart kompakt und unporös ist, dass Glas immer koscher ist. Diese Meinung kennen wir irgendwie. Aber was wir nicht wissen, ist, dass das nur die Meinung von Ritva ist. Das steht nicht im Talmud. Und es stoßt nicht auf allgemeine Zustimmung. Andere waren nicht dieser Meinung, denn schlussendlich macht man Glas aus was? Aus Samt, aus Silika. Und das ist so ein bisschen ähnlich wie, was macht man noch aus dem Boden, vom Boden? Ton. Und Ton gilt ja bekanntlich aus guten Gründen als das Material, das am porösesten ist, am unmöglichsten koscher zu machen. Also wieso soll man aus dem Boden etwas nehmen und machen? Und da haben wir etwas, das super porös ist. Und an einem anderen Tag erhitzt man ja. Ein anderer Tag macht man daraus was anderes und es ist überhaupt nicht porös. Und ein Kompromiss wurde dann von Rama angeboten. Und das Kompromiss ist, dass für solchen Dingen, die nur am Tisch benutzt werden, also die Trinkgläser, dass wir bereit sind zu akzeptieren, dass sie eben nicht porös sind oder kaum porös sind. Hingegen, was mit Hitze genutzt wird, das wird als möglicherweise porös betrachtet und das kaschern wir gar nicht. Netter Resultat, Sephardim sind mit der Aussage von Ritva sehr zufrieden und die Sephardim diskutieren lediglich, ob alle Arten Glas deshalb unporös sind und immer koscher sind oder ob es nur das klassische Glas ist, aber Pyrex nicht. Das ist eine Diskussion bei Safadim. Hingegen bei Ashkenazim ist es so, dass Kochgefäße, Backgefäße, Ofenformen, ja, Backformen, die aus Pyrex gemacht sind, all diese Art Dingen, die man mit Hitze nützen kann, die betrachtet man als, die kaschert man nicht. Aber die Gläser, aus denen man trinkt, die kann man schon erlauben. Und da ist der Minhag von vielen Leuten, dass also es gibt Leute, die viele Leute wollen besondere Kosche für Pesach Gläser, viele andere sogenannt stellen die Gläser. Was heißt stellen? Dafür muss man sich schon vorbereiten jetzt. Vier Tagen vor Pesach muss man damit anfangen, spätestens. Nimmt man die Gläser, man stellt sie in einem Behälter mit Wasser, mit kaltem Wasser, der die Gläser ganz überdeckt und lässt sie 24 Stunden stehen. Nach Ablauf von 24 Stunden wechselt man das Wasser und man lässt die Gläser wieder 24 Stunden stehen. Und nach Ablauf weiterer 24 Stunden wechselt man wieder das Wasser und zum dritten Mal lässt man sie 24 Stunden im Wasser stehen. Und dann gelten sie als koscher für Pesach, um daraus zu trinken. Gut, das ist für Glas. Ashkenazim, Sephardim, wie das anders aussieht. Auch unter das Jahr verlangen wir nicht, dass das Gläser gestellt werden, sondern sind bereit, die gleiche Gläser zu milchig und fleischig zum Trinken zu nützen. Aber das ist, weil es Trinkgläser sind. Die werden eigentlich kalt benutzt. Höchstens gibt es dort einen Kaffee oder einen Tee. Okay, das war zu Glas. Nächste Frage. Dann komme ich mal mit einer weiteren Bemerkung. Wie kaschert man überhaupt? In vielen Gemeinden ist es so, dass man vor Pesach eine Gemeindekascherin organisiert, das heuer natürlich nicht stattfinden wird. Im Stadttempel haben sie ohnehin nicht gemacht, aber es hat so stattgefunden in gewissen Orten. Jemand hat so einen riesigen Topf, in dem man lässt es aufkochen, alle Leute, die was kaschern wollen, kommen dort im Beisein des Rabbiners oder eines Maschkiachs. Man schaut, dass die Töpfe ganz rein sind und alle, ach, große Töpfe kommen hinein, weil der Topf so groß ist. Und so kann man alles kaschern. Heuer ist jeder angewiesen, das Kaschern selbst zu tun. Und deshalb muss man auf gewissen Dinge achten. Es gibt eine ganze Menge Erklärungen, die in einem Dokument verfasst sind, der auf der Webseite von Ochot Chaim herunterzuladen ist. Ich werde nur einen Punkt hervorheben. Die Dinge müssen total makellos rein sein. Ja? Das heißt, keine Fettspuren, die übrig bleiben. Bei einer Bratpfanne reinzukriegen, ist fast unmöglich. Es existiert, es ist fast unmöglich. Teflon ist so ein Material, das nicht zu kaschern ist. Also eine Teflonpfanne überhaupt, wenn man eine Teflonpfanne richtig kaschern will, macht man sie kaputt. Lieber nicht. Lieber nicht. Teflonpfannen sind nicht so gewaltig teuer. Man kann sie eine günstige haben für Pesach. Aber andere rostfreie Stahltöpfe kann man kaschern. Man muss aber achten, dass das richtig rein ist. Dass man nichts mehr, wenn man mit der Hand rüben geht, dass man nicht mehr spürt, dass dort Fettspuren sind. Es gibt Verfärbungen. Eine Verfärbung, die man nicht mehr spüren kann, ja, ist nur eine Verfärbung, ist nicht mehr etwas, ein Inhalt. Aber sehr häufig kann man noch was spüren. Man geht einfach mit der Hand rüben und man spürt, ist es jetzt nur eine Verfärbung oder sind das Fettspuren? Fettspuren müssen weg. Es gibt Ritzen nennt man das, glaube ich, ja. So kleine, ja. Die Ritzen müssen sehr gut reingemacht werden. Man kann dafür Zahnstöcher nutzen, um zu sorgen, dass sie rein sind. Bei den Handgriffen muss man darauf achten, dass alles rein ist. Wenn es Handgriffe sind, die mit einer Schraube demontierbar sind, dann soll man sie doch einfach abschrauben. Dann entdeckt man auch ein ganzes Jahr von Nahrung, die dort hinein geschlichen ist, und das weggeben und separat kaschen und dann wieder montieren. Ja?
Ja, diesbezüglich. Wir haben diese Kasche. Aber genau, wir haben Liebungen gemacht, aber jetzt, dass wir sagen, ich denke, das hat er gar nicht demontiert.
Aber ihr habt Libun gemacht.
Ja.
Ich spreche von Agala.
Ach so. Agala, also wir sind okay jetzt?
Agala kaschert nicht so leicht wie Libun. Libun ist mit einem Bunsenbrenner. Mit einem Bunsenbrenner erreicht man viel, viel höhere Temperaturen. Und damit kann man auch solchen Dingen kaschern, die sonst schwer zu kaschern sind. Aber was sie in der Hand hält, ist eine rostfreie Stahlpfanne. Und die geht nicht kaputt, wenn man mit einer
Fast nicht. Sie ist so schwarz geworden.
Ja, schwarz, ja, aber sie geht nicht kaputt. Wenn man das mit einer Teflonpfanne macht, dann ist sie kaputt. Ja? Okay. Nicht jedes Material ist geeignet, um mit einem Bunsenbrenner gekaschert zu werden. Und der Handgriff hier ist aus Metall. Ja?
Ja.
Wenn man einen Handgriff aus Plastik hat, bitte nicht mit einem Bunsenbrenner drauf. Oder was geschieht? Ja, eine von zwei Dingen. Entweder schmilzt es oder fügt das CO2 der Atmosphäre hinzu. Ja, also es kommt darauf an, echt welches Material wir kaschern, wie wir das kaschern. Auch mit einem Bunsenbrenner gibt es Materialien, die wir nicht kaschern können, insbesondere Ton. Ton ist ein klassisches Beispiel vom Material, das am schwersten zu kaschern ist. Die einzige Art und Weise, wie man, es gibt zwei Arten und Weise, wie man Porzellan, das mit Ton eingeordnet wird, kaschern kann. Die bessere Art und Weise ist, jemand hat einen Ofen, der riesige Temperaturen erreicht, zum Beispiel ein pyrolytischer Ofen, nicht katalytisch, sondern pyrolytisch. Das sind zwei Arten Öfen, die selbstreinigend sind, aber die katalytischen Öfen sind sogenannt fortdauernd selbstreinigend. und sie werden aber nicht so heiß. Die pyrolytischen Öfen werden wesentlich heißer. Leider sind sie aber auch wesentlich teurer. Nicht alle. Es gibt auch pyrolytische Öfen für vernünftige Preise. Aber in Europa, wo wir mit Strom kochen und backen, in Europa sind die meisten pyrolytische Öfen sehr teuer. Aber hey, vielleicht findet ihr einen guten Deal. Wir haben einen guten Deal gefunden, dass er wesentlich günstiger war. Es existiert manchmal. Oder noch besser, man hat einen Bekannten, der so einen Tonofen hat. Man kann es einfach hineinstellen. So, das ist die einzige Art und Weise, wie man normal Ton kaschern kann. Es gibt noch ein Hetter, wenn wir jetzt teures Porzellan haben und das können wir so nicht kaschern, dann gibt es die folgende Variante. Man kann ein Jahr warten, ein ganzes Jahr. Es soll sehr rein sein, die Glasur soll nicht beschädigt sein. Man wartet ein ganzes Jahr. Nach Ablauf eines Jahres kann man das dreimal mit siedendem Wasser kaschern und dann ist es koscher. Das ist so eine Ausnahmeregel, die man nur nützt, wenn es richtig nötig ist, aber sie existiert und insbesondere kommt es dann, wo ist es wichtig, jemand hat eine Erbschaft von der Großmutter bekommen, die vielleicht nicht jüdisch war oder die nicht koscher gehalten hat und man möchte dann ein schönes Service, ja, man möchte es koscher machen. Oder man hat ein schönes Service und es fehlt ein Teller und man findet auf dem Flohmarkt noch einen Teller. Da muss man irgendwie koscher machen. Und das ist damit der ganze Set aufrechterhalten werden kann, ist dieser eine Teller ist wichtig. Also das sind so Situationen, wo man sich darauf verlassen darf, dass man diese Ausnahmeregel nützt. Gut, gibt es noch eine nächste neugierige Frage?
Ja, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, was man als Maror nehmen kann und was man nicht als Maror nehmen kann.
Sehr gut. Mein Vater, seligen Andenken, kam aus Polen. Er ist aufgewachsen, dass man Krähen genutzt hat als Maror. Allerdings stellt es ein kleines Problem dar, weil die Mishnah, ich werde mal schauen, ob ich diese Mishnah schnell aufsuchen kann. So. Mishnah hier. Eine Sekunde. Nee, das ist nicht diese Mishnah, sondern... Schien steht dabei. Aha. Ah, da habe ich es gefunden. Ja. Hier habe ich die Mishnah. So, diese Mishnah hier, Ve'elu Yerakot, das sind die Gemüse, Adam Yotze Ben Yedechovato bei Pesach, mit dem der Mensch seine Pflicht zu Pesach erfüllen kann. Chazeret, Ulshin, Tamcha, Char Chavina und Maror, das sind die fünf. Was ist das? Wissen wir noch nicht, ja? Jotzin Bahen, man tut damit seine Pflicht erfüllen. Ben Lachin, ob sie feucht sind, also noch feucht. Ben Yevishin, als auch wenn sie schon ausgetrocknet sind. Avolo Pushin, nicht aber mariniert. Velo Shlukin und nicht durchgekocht. Velo Vushalin und nicht leicht gekocht. Und mit Staufin le Kazait, man darf verschiedene Arten Maror nehmen, dass zusammen sie eine Kazait formen sollen. Man kann auch mit der Stangl seine Pflicht erfüllen, also nicht nur mit den Blättern, sondern auch mit der Stangl. Das ist jetzt die Mishnah. Und daraus können wir ein paar Dinge lernen, ja, wir ziehen bei Kelach Shelehen, mit der Stangl, es gibt noch eine Elaboration, man kann mit den Blättern, mit den Stängeln, mit den, alles, was über den Boden wächst, von diesen Pflanzen, kann man nützen, um seine Pflicht, Baror zu essen, zu erfüllen. Ich gehe mal hier zu Mishnah. Hallo. Ja. Mishnah. Sachim. Zweiter Abschnitt. Ja, ups. ואילו ירקות, יום ידס. ואילו ירקות שאתם יוצא בהם לידי חובתו בפסח, יצאים ממעל וסיירו בזאת. With lettuce, חזרת, yeah, מחזרת. With chicory, doesn't, what is chicory? Endivian, yeah? ובאולשין. ובתמחה, with wild chicory. ובחר חבינה, with picridium. ובמרור. And with Sonchus, Maro. Jetzt, natürlich ist die Frage, woher Rav Steinsalz diese Übersetzung hat. Und wenn ich eine andere Übersetzung bei der Hand nehme, dann dürfte einiges ein bisschen anders übersetzt sein. Aber ich verspreche, von diesen fünf gibt es nicht eine, der Krähen heißt. Und das schafft jetzt ein großes Problem, weil Krähen eigentlich nicht in der Liste ist. Also wie kommen wir dazu, Krähen zu essen? Die Antwort ist, das sind alles Blattgemüse. Blattgemüse, das in Israel wächst und in Polen hat man sie nicht alle gehabt. Außerdem gab es ein Riesenproblem mit Befall und es war nicht leicht, um den Befall loszuwerden. Heutzutage ist das Essen von Maror zwar eine Mitzwa, wir sagen Baruch hat Hashem Elokeinu Melech HaOlam Asher Kideshanu Mitzvotav Etzivanu Al Achilat Maror, aber es ist nicht die Mitzwa der Torah. Die Mitzwa der Torah, Maror zu essen, gilt nur, wenn wir mit dem Maror auch noch Fleisch essen. Und zwar nicht irgendwelches Fleisch, sondern Korban Pesach. Ohne Korban Pesach ist die Pflicht, Maror zu essen, eine rabbinische Pflicht. Anders mit Matzah. Matzah zu essen ist eine Pflicht der Torah. Auch heute. Also, weil es ohnehin eine rabbinische Pflicht ist und man nicht die nötige Art Maror hatte, hat man sich erlaubt, was anderes zu nehmen, das ein Substitut bilden kann. Es haben Poskim dagegen Einwände gehabt. Krähen ist nicht bitter, es ist scharf. Es ist nicht über den Boden, sondern es ist eine Wurzel. Und wie gesagt, es ist nicht eine dieser fünf Arten. Deshalb gab es immer Poskim, die unzufrieden waren mit dem Krähen. Und heutzutage ist es leicht, Kochsalat zu finden. Romaine Lettuce. Römersalat. Und es gibt auch Endivien. Und ich finde Endivien besonders gut, weil, also, erstens, mein so viel Großvater hat vor 300 und so viel Jahren darüber geschrieben, dass ein guter Maror ist. Das ist der Chacham Zvi. Leider weiß ich nicht, wie ich mit ihm verwandt bin, aber wir haben eine Tradition, dass wir von ihm abstammen. Und Endivien sind leicht auf Befall zu überprüfen. Römersalat ist schwerer, aber Endivien, das kann jeder relativ einfach überprüfen. Und sie sind bitter. Jedes Mal, wenn ich sehe, wie Menschen in meiner Familie haben, einige Leute das gern als Salat, wenn ich sehe, wie sie das essen, frage ich, es ist ja noch nicht besser. Ich weiß nicht, warum Menschen das essen. Aber es ist hervorragend für Maror und man kann davon ein Kaseit essen. Eines Jahres habe ich einen Zider geführt und es gab eben nur Krähen. Und dann wollte ich ein Kaseit Maror essen und meine Ohren wurden wie so Kamine, aus denen der Dampf hinaufstieg. Und man versucht, wie viel ist ein Kaseit? Ein Kaseit, eine Olivengröße, normalerweise nehmen wir an, ein halbes Ei, ein Drittel Ei. Ein halbes Ei ist mit Mahudar, ist sehr, 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 sehr schön und richtig. Stellen Sie sich vor, ein halbes Ei von Krähen, wie das aussieht. Und das muss man noch in vernünftige Zeit essen und es soll noch angenehm sein. Nee, Krähen ist nicht ideal. Viel besser nehmen Sie Endivien oder wenn Sie wissen, wie das zu überprüfen oder finden, vorgeprüfte Salat, vorgewaschene, vorgeprüfte Salat, dann können Sie diese Kochsalat nehmen, die Römersalat und damit haben Sie gute Maror. Man soll einfach sorgen, dass man genug für jeden hat. Der Vorteil vom Kochsalat ist, man kann ihn richtig essen. Also auch Endivien sind bitter. Kochsalat ist geeignet. Okay. Ja. Nächste Frage. Nicht? Dann werde ich mit noch einem halachischen Punkt schließen. Ich habe schon erwähnt bei Kitniot, dass es bestimmte, sagen wir, neue Entdeckungen gibt, neu entdeckte Nahrungsmittel gibt, wo manche Leute sie gerne zu Kitniot zählen, manche nicht. So ein Beispiel ist die Frage, ob man Sonnenblumenöl anwenden darf zu Pesach. Was ist mit Rapsöl? Immer nur, wenn es koscher für Pesach ist, also wenn es unter den Bedingungen hergestellt wurden, die für Pesach passen. Es gibt Sonnenblumenöl auf dem Markt mit guten Hechscherim und es steht darauf, nur für die Leute, die Kitniot essen. Und ich kenne so eine Firma, wenn sie in Israel diesen Sonnenblumenöl essen, also kaufen. Man isst ja nicht Öl, sondern mischt ihn hinein, nützt ihn, aber sie kaufen das in Israel, dann steht drauf nur für Leute, die Kitniot essen. Sie kaufen das in manchen Orten in Europa und sie sehen, es ist ein charedischer Herrscher, der sagt, es ist erlaubt zu Pesach, ohne irgendetwas von Kitniot zu sprechen, weil es eben unterschiedliche Minhagim gibt, was Kitniot ist. Aber Sonnenblumenöl ist ein raffiniertes Öl, das heißt, ohnehin geht es nur mit Herrscher. Zu Pesach. Ein raffiniertes Öl wird erhitzt, das kommt auf eine Anlage, wo auch viele andere Öle und vielleicht was anderes produziert wird, also das braucht ein Herrscher. Rapsöl gibt es auch kaltgepresst. Reines kaltgepresstes Rapsöl kann, wenn man nichts anderes findet, ja, wenn das Shoppen ein bisschen schwer ist, insbesondere Leute, die in Deutschland wohnen, vielleicht weit von einem Supermarkt, nicht so leicht alles zu finden. Also ein reines Rapsöl wäre vertretbar. Es gibt tatsächlich verschiedene Leute, die Raps als nicht Kitniot akzeptieren. Was ist die Kontroverse? Raps kommt aus einer Pflanze, die kleine Körnchen hat, die gepresst werden, also kleine Körnchen, da gehen die Antennen wieder direkt auf. Ups, Kitniot. Aber man hat traditionell keinen Raps gegessen. Warum hat man keinen Raps gegessen? Weil es giftig, also in roher Form giftig sein kann. Und überhaupt ist es erst, glaube ich, in den 80er Jahren, dass Raps richtig durchgebrochen hat. Man hat Methoden entwickelt und man hat auch Arten gezüchtet, um ein Resultat zu bekommen, dass man heute gutes Rapsöl haben kann. Es hat auch gewisse sehr gute Merkmale bezüglich der Omega-3-Fettsäuren, glaube ich. Rapsöl ist im englischsprachigen Markt bekannt als, wer weiß, Canola. Warum heißt es Canola? Es ist Rapeseed. Raps ist Rapeseed, aber es heißt Canola. Canadian Oil. Das ist die Firma, die eigentlich den Durchbruch geschafft hat in den 80er Jahren, um daraus ein echt attraktives Produkt zu machen. Die waren nicht die Ersten, aber die haben daraus ein attraktives Produkt gemacht. Und deshalb ist es echt ein neues Produkt. Das heißt, die gleichen Überlegungen, die bei Quinoa gelten, gelten auch bei Raps.
Also alles, was ein Herrscher mit Kidneys hat und eigentlich nur Canola-Oil drin hat, dürfen wir essen?
Ich liebe die Formulierung nicht so. Ich werde die Formulierung ein bisschen sagen lassen. Ist vertretbar, ist gleichzustellen mit dem Rapsöl. Damit muss ich nicht in einem Shiur entscheiden, ob man diese eine Meinung akzeptiert oder die andere. Das überlasse ich für persönliche Gespräche oder für jeder. Jeder kann das dem eigenen Rabbiner fragen oder was weiß ich. Aber
okay, ich schreibe gleich auf WhatsApp.
Das geht. Ja. Das geht. Also das ist für Raps. Ja, Sonnenblumenöl haben wir schon erwähnt. So, damit ist die Sache geregelt. Es gibt ein anderes Nahrungsmittel, wo die Überlegungen ähnlich sind und dennoch hat sich jenes weniger durchgesetzt. Ältere Leute erinnern sich noch in den 50er Jahren, dass man in Amerika, also die Amerika gewohnt haben, ich glaube keine hier 50er Jahre Amerika, nee. Aber wer in den 50er Jahren in Amerika groß geworden ist, erinnert sich, dass man zu Pesach jetzt das Ashantinusöl genutzt hat. Das war das Mehudaröl. Das ist verschwunden. Es hat sich nicht durchgesetzt. Heutzutage gibt es nur die wenigsten Leute, auch wenn Rabbi Moshe Feinstein ein Responsum geschrieben hat, dass Ashantinüsse seiner Meinung nach nicht Gittenjot sind, hat sich diese Meinung schlussendlich nicht durchgesetzt. Also es ist eine Frage, von was wie der Minhag sich entwickelt. Ja? Und im Gegenteil, bei Raps schreibt das Oberrabbinat das so, von Israel, dass so Gittenjot also so gerne Kitniot schreibt zu etwas, schreiben sie bei Raps nicht Lochle Kitniot, sondern Lochle Liftit. Ja? Das heißt, sie gestehen, dass das eine besondere Kategorie ist. So.
Ich habe eine Frage zum Thema ja. Ei. Also es ja. gibt auch weiße Eier auch im goyischen Supermarkt und dürfte ich ja. die Eier auch für Koscher Le Pessach benutzen? Wegen dem Stempel?
Eier sind an sich Koscher Le Pessach. Es gibt eine Überlegung, dass Menschen diesbezüglich streng sein wollen. Das ist eine schöne Sache, aber nicht eine Pflicht, aber es gibt es, dass man, dass die Eier, man sich Sorgen macht, mit was die Eier beschriftet wurden. Weil Alkohol möglicherweise als Lösungsmittel für die Tinte genutzt wurden. Und deshalb kann man in bestimmten Gemeinden, ich glaube auch hier in Wien, jährlich zu Pesach Eier bekommen, wo kein Stempel drauf ist. Ob das jetzt heißt, dass das die einzige gültige Variante ist, naja, wenn jemand sich diese Chumrah annehmen will als Äußerung der großen Sorge wegen Chametz, dann ist das natürlich eine schöne Sache. Eine Pflicht sehe ich darin nicht. Man kann insbesondere die Eier kaufen und aufschlagen. Also wenn man die Eier nicht dafür braucht, dass man sie so kocht, dann ist es überhaupt kein Problem. Ja? Auch wenn der Stempel mit Alkohol, also die Tinte mit dem Alkohol gelöst war, ja? Entschuldigung, dann steckt man die Eier auf, das war draußen. Ich bin nicht einmal überzeugt, dass das jetzt, also ich habe mich nie mit Eier so heftig auseinandergesetzt. Aber die Chumra existiert. Die Chumra begründet sich, wie gesagt, damit, dass die Tinte möglicherweise mit Chametz gelöst war. Und das bringt mich zum nächsten wichtigen Thema. Chametz ist anders als fast alle anderen Kaschrutverbote, Chametz zu Pesach, indem das auch die winzigsten Quantitäten von Chametz ein Problem bilden. Und ja, ist das, der Grund dafür ist, Chametz zählt zum Beispiel als Davar Sheishlo Matirin, ein Verbot, der wieder erlaubt wird. Nach Pesach ist Chametz erlaubt. Und das heißt, was geschieht, wenn jetzt irrtümlicherweise ein bisschen Chametz ich habe jetzt Matzah vorbereitet und ein Stück Teig ist reingefallen nebenan in einem Topf. Ich weiß nicht, wie das jetzt auszustellen. Nehmen wir an, so geschehen. Dann ist, was im Topf ist, für Pesach nicht geeignet. Aber ich kann es beiseite stellen, im Kühlschrank stellen, in einem anderen Kühlschrank, wo ich nicht dazu komme, davon zu essen. Und nach Pesach darf ich davon essen. Das ist kein Problem. Weil die kleine Quantität Chametz nach Pesach, ja, weil Chametz, das zu Pesach existiert, ist ja verboten. Ach, nachher. Aber das wird gelöst, das löst sich drin. Aber zu Pesach selbst ist man deshalb halachisch zwingend sehr streng. Und das heißt, ich sehe schon eine Differenz, ob man diese Eier zu Pesach kauft oder vor Pesach. An Pesach oder vor Pesach. Wenn man sie vor Pesach kauft, was für eine Viertel Milliliter, viel weniger Alkohol, auf der Schale von draußen kommt, ich glaube nicht, dass das jetzt so ein gewaltiges Problem ist. Aber natürlich, wenn jemand streng sein will und damit als Äußerung der Entfernung vor dem Chametz, dann ist das schön, aber es muss nicht sein. Erst nicht, wenn man die Eier aufschlägt. Zu Pesach selbst soll man vielleicht strenger sein und diese Eier nicht kaufen. Und Maximum, wenn man sie ja kauft, nur zum Aufschlagen, nicht zum Ganzkochen. So, das ist, was ich zu Eier sagen kann.
Ich finde es jetzt gerade nicht, aber ich habe in Erinnerung, dass in dem Link, den wir in das Haggadah-Heft hineingegeben haben vom London Beit Din, drinnen steht, dass zumindest heuer das mit dem Stempelcamp.
Ja, das muss man auch sagen. Viele Dinge, die man in einem normalen Jahr sagen würde, okay, seid ein bisschen strenger, wollen wir heuer eben nicht so streng halt haben. Warum nicht? Ich glaube, das war der Klosenburger Rebbe, der das so schön gesagt hat. Wir müssen nicht heuer die Chumres nachlaufen. Wir wollen jetzt, es ist schwer genug, dass wir Pesach vorbereiten. Wir müssen uns darauf konzentrieren, unsere Zeit zu investieren, dass wir Simchat Yom Tov haben. Wir müssen unsere Zeit investieren, dass wir für unsere Kinder den Feiertag angenehm machen. Dass wir die Vorbereitungen angenehm machen, dass wir jetzt, weil die Kinder, wer Kinder hat und die Kinder jetzt nicht in die Schule gehen können, dass wir dann kompensieren mit dem Unterricht. Das sollen wir eher tun, statt noch 20 Minuten zu laufen, um die Eier ohne Stempel zu kaufen. Ja, also ich glaube, das hat Lon Beten gesagt mit deinen Ehrentreuen, das hat Klosenburger gesagt, andere, dort, wo es Meinungsverschiedenheiten gibt, wo aber es eigentlich die strenge Position echt nicht zwingend ist, dann darf man heuer insbesondere lockerer sein. Auch Leute, die nicht in der Nähe der jüdischen Läden wohnen. Wenn man jetzt auf der Straße geht und auch erst mit dem öffentlichen Verkehr, dann gefährdet man sich vor einer Infektion. Lieber das zu einem Minimum beschränken und nicht fortdauernd dort einkaufen zu gehen, sondern was man kaufen kann, das nahe zu Hause ist, dann soll man das auch in den nichtjüdischen Läden kaufen, wenn man weiß, was man für Pesach kaufen darf. Natürlich die, wie ich und Ruth, die nicht sehr weit wohnen von Schäfer und Tadani hier in Wien, für uns ist es leichter.
Ich habe liefern lassen, bin nicht hingegangen.
Es ist jetzt geschlossen, jetzt bestellt man mit Internet, man geht nicht hin.
Egal, also, nicht aber hin. Eier, Sie haben gesagt, man muss alles vor Pesach kaufen. Das, aber wie soll ich denn einschätzen, wie viel Eier ich brauche? Ich will nicht, dass die dann schlecht gehen.
Kauf einfach. Erstens werden Eier nicht so schlecht
sein. Eier halten sehr lange. Ja. Eier halten sehr lange.
Wäre schon mal
also ruhig 2 Wochen.
Ja, 2-3 Wochen halten.
Sie okay. Zweitens, wenn du sie an Pesach kaufst und zum Aufschlagen, ist auch nichts geschehen. Und drittens, es ist nicht so ein großes Problem, das mit dem Alkohol. Auch wenn es dort Alkohol gibt, verdampft er, bleibt nicht im Ei. Das ist ja nur gemeint, damit als Trägerstoff für die Tinte und es verdampft. Also das ist echt nicht die große Sorge. Ich will nur nicht, ich will nicht irgendwie die Leuten, die da darauf stehen, den Eindruck geben, dass sie es umsonst machen. Sie machen es nicht umsonst. Es gibt schon einen Gewinn. Aber der Gewinn ist gering. Und ich bin der diesen Link hineingestellt habe in unsere Dokumentation für London Beit Din. Die Liste wurde nicht umsonst hergestellt, errichtet, weil es heuer wichtig ist, um die Shopping-Tricks kurz zu halten. Und bleiben wir alle gesund? Bleibt alle gesund und habt einen gesunden Pesach. Das kann ich dazu sagen. Ich glaube, es läuft schon mittlerweile wohl über eine Stunde. Wenn es noch eine Frage nimmt, nehme ich sie. Sonst glaube ich, dass die Zeit ist, um das Gelernte umzusetzen. Gibt es noch die letzte Frage? Nee? Also ich hoffe, ich habe viel zum... Ja? Nicht? Also ich hoffe, ich habe viel zum Nachdenken, also zu was Lehrreiches sagen können. Und wünsche alles Gute, Shabbat Shalom, gute Vorbereitungen für Pesach und ich hoffe, wir sehen uns alle mit noch einigen anderen RF Pesach noch für eine kurze Session vor Anfang des Yom Tovs.
Ja.
Und Grüße an eure Familienmitglieder.
Danke.
Danke, Shabbat Shalom.
Danke.
Shalom.
Danke.
Shabbat Shalom. Danke.
Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.